Der blaue Himmel strahlt über feinkörnigem Sand, Urlauber genießen die Sonne und im Meer wird geplanscht. Es ist eine Szene, wie wir sie aus Spanien oder Italien kennen, doch plötzlich kommt Bewegung in das Szenario. Die Menschen rennen, sie schreien, Fontänen steigen im Wasser auf, auch am Strand ist eine Explosion zu sehen. Wir sprechen hier nicht von Rimini oder der Costa Brava, wir sprechen über die Krim. Bei einem ukrainischen Angriff sollen nach russischen Angaben 4 Zivilisten getötet worden sein, darunter 2 Kinder, und es soll 151 Verletzte geben. Was ist da vorgefallen? Wie ist die Situation auf der Krim? Warum wurde Russland vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt? Wir begrüßen Dr. Alexander Neu. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft und war 8 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestags für die Partei Die Linke. 2023 ist er aus der Partei ausgetreten. Herr Neu, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Zu dem Vorfall am Strand der Krim gibt es unterschiedliche Vermutungen. Militärbeobachter sprechen von der Verwendung von Streumunition. Fraglich ist, ob die Ukraine die Zivilbevölkerung ins Visier genommen hat oder ob es ein Versehen war oder ob die Russen die Rakete abgeschossen haben. Was ist denn Ihr Kenntnisstand dazu?
Naja, Ferndiagnosen sind immer schwierig, ohne jetzt die Richtigkeit betonen zu wollen. Aber schaut man sich das Video an, erkennt man schon eine Gleichförmigkeit der Wasserfontänen. Ziemlich identisch sind die Wasserfontänen und das spricht gegen einen Abschuss. Das spricht vielmehr dann für munitionstaugliche Munition, also Streumunition. Das ist auf jeden Fall schon auf dem Video so zu erkennen. Ob das nun eine abgestürzte US-amerikanische Langstreckenrakete ist, die den Ukrainern zur Verfügung gestellt wurde, oder ob sie gezielt dort eingesetzt worden ist, das sei dahingestellt. Das ist, wie gesagt, liegt der Ferndiagnose, die man nicht wirklich seriös, also ich zumindest nicht seriös beantworten kann.
Ist es aus Ihrer Sicht plausibel, dass die Ukraine ein militärisches Ziel treffen wollte, also zum Beispiel den Flughafen Sevastopol? Und wenn das plausibel ist, dann steht ja der Vorwurf an die Russen im Raum, dass sie diesen Strand hätten sperren müssen, der in der Nähe eines militärischen Ziels gewesen ist.
Also Militärs sollten im Konfliktfall immer nur militärische Objekte, also das heißt die Kampfeinheiten der Gegenseite bombardieren, angreifen. Alles andere sind letztendlich mehr oder minder Kriegsverbrechen. Und wenn gezielt und bewusst Zivilisten angegriffen werden oder auch zivile Infrastruktur, dann handelt es sich ganz eindeutig um Kriegsverbrechen. Sollte es so sein, dass die Ukraine Letzteres im Sinn hatte, dann durfte das nicht unbedingt dazu beitragen, dass die Ukraine ein besseres Bild in der internationalen Wahrnehmung darstellt. Sollte es der Fall gewesen sein, dass die Ukraine militärische Ziele auf der Krim anvisierte, das aber irgendwie schiefgelaufen ist und die russische Seite den Strand nicht gesperrt hat, dann wäre natürlich eine Mitverschuldung der russischen Seite zu erkennen.
In den vergangenen 2-2,5 Jahren haben wir immer wieder solche Fälle, wo auch Zivilisten Opfer von geschossen werden, erlebt. Also da ging es dann um Einkaufszentren und Ähnliches. Ist das einfach ein Teil des Krieges, dass das passieren kann? Und dementsprechend ist es von Seiten der Russen jetzt so eine Art von Krokodilstränen, weil das den Ukrainern ebenfalls schon oft passiert sein soll?
Naja, es gibt auch in den modernen Kriegen keine sauberen chirurgischen Schläge, wie man uns Anfang der 90er Jahre mit Blick auf den Koalitionskrieg der USA gegen den Irak, der 1990/91 zu vermitteln versucht. Das gibt es einfach nicht. Es gibt immer technische Probleme, vor allem im Hightech-Bereich, sodass Zivilisten ums Leben kommen. Und es finden ja auch nicht mehr diese klassischen Grabenkämpfe des 17. Jahrhunderts statt, wo zwei Heere gegenüberstehen auf irgendeinem Feld, auf irgendeinem Acker. Und man metzelt sich ab und die Zielbevölkerung ist in Dörfern herum eigentlich sicher. Das findet ja nicht mehr statt. Sondern seitdem es technologisch gesehen und technisch gesehen Waffen mit Langstrecken gibt, dazu zählen Flugzeuge, dazu zählen Raketen und andere Geschosse, gibt es eben auch zivile Opfer und manchmal sogar mehr zivile Opfer als Kombattanten, die ums Leben kommen.
Von deutschen Politikern, beispielsweise Scholz oder Pistorius, ist immer wieder zu hören, Russland könnte den Krieg sofort beenden. Und wenn wir jetzt soziale Medien anschauen, wird dieser Gedanke weitergedacht. Ich würde mal so beschreiben, Russland ist in die Ukraine einmarschiert und Russland hat die Krim annektiert und jetzt legen sich Russen an den Strand von einem annektierten Gebiet eines angegriffenen Landes. Da sind sie halt selbst schuld, wenn ihnen was passiert. Das ist sicherlich geschmacklos, aber können Sie diese Sichtweise nachvollziehen?
Ich kann diese Sichtweise insofern nicht nachvollziehen, als es sich um Zivilisten handelt. Und sollte es tatsächlich eine Absicht der ukrainischen Seite gewesen sein, wären es eindeutig ein Kriegsverbrechen. Also man muss unterscheiden zwischen einem Kriegsgegner, Kombattanten, Armeen also, und Zivilisten. Und Zivilisten sind, zumindest in meinem Verständnis, heilig. Niemand hat sich als Zivilisten zu vergehen, auch nicht instrumentell oder sonst irgendetwas. Das andere, was Sie vorausgeschickt haben, Russland könnte sich aus der Ukraine zurückziehen. Ja, natürlich, aber es blendet eben nicht das Gesamtbild dieses Konfliktes aus. Es geht ja nicht um die Ukraine, es geht ja um viel mehr. Das habe ich auch mal wieder in meinen Beiträgen, die ich schreibe, zur geopolitischen Konstellation auch deutlich gemacht, dass die Ukraine Anführungsstriche zufällig der Ort ist, auf den zwei Großmächte und auch Allianzen aufeinanderstoßen. Es könnte genauso Taiwan morgen sein oder sonst wo auf der Welt. In dem Fall ist es die Ukraine.
Die Ukraine hat in der Vergangenheit immer wieder auch russische Kriegsschiffe erfolgreich attackiert. Die haben sich dann zurückgezogen. Welche militärische Bedeutung hat die Krim derzeit?
Die Krim hat schon immer eine, seit vielen Jahrhunderten, eine besondere militärische und strategische Bedeutung. Ich hatte vor einem Jahr einen längeren Artikel über den geostrategischen Dreh- und Angelpunkt der Krim geschrieben. Wenn wir uns das Buch von Brzezinski, dem geostrategischen Vordenker in den USA, der vor wenigen Jahren verstorben ist, der hat ja dieses Buch 1998 rausgebracht, wo es eben um auch die Ukraine geht und Geopolitik. Da hat er den Begriff der geostrategischen Dreh- und Angelpunkte verwendet. Und da ist ganz eindeutig im Schwarzen Meer die Krim, sowie auch der Bosporus. Das sind geostrategische Dreh- und Angelpunkte. Wer diese kontrolliert, kontrolliert große Räume. In der Ostsee ist es die Insel Bornholm und die russische Enklave Kaliningrad. Wer das kontrolliert, kontrolliert große Räume. Von daher ist die Krim, sie ragt etwa 200 Kilometer in Nord-Süd-Ost-Richtung in das Schwarze Meer hinein. Von der Südspitze der Krim bis zur türkischen Küste sind es gerade mal 250 Kilometer. Und die Entfernung zu den beiden NATO-Staaten Bulgarien und Rumänien hat sich mit der völkerrechtswidrigen Übernahme der Krim in die Russische Föderation, hat sich diese Distanz zu Rumänien und Bulgarien gewissermaßen halbiert. Also wer die Krim kontrolliert, politisch, militärisch, der kontrolliert letztendlich das gesamte Schwarze Meer und bis bald in das östliche Mittelmeer hinein.
Sie sagten gerade völkerrechtswidrige Einordnung zu Russland. Habe ich das richtig verstanden? Also sehen Sie die Ukraine tatsächlich völkerrechtlich eigentlich als Eigentümer der Krim?
Das habe ich schon immer deutlich gemacht, dass es völkerrechtswidrig ist, diese Übernahme. Ich halte nicht viel von dem Begriff Annexion. Das ist ein sehr umstrittener Begriff. Das hat ja auch der Rechtsphilosoph Merkel schon mal deutlich gemacht. Seine Interpretation schließe ich mich an. Zumindest aber ist es so, dass die Übernahme, also der Eintritt in die Russische Föderation, ein Völkerrechtsbruch darstellt. Man muss dem aber auch vorausschicken, dass es dazu Präzedenzfälle gibt und die wurden durch den Westen mit Blick auf Jugoslawien gehandhabt, also mit Slowenien, Kroatien, Bosnien und später sogar mit der serbischen Provinz Kosovo. Das heißt, Grenzverschiebungen seit Anfang der 90er Jahre durch den Westen toleriert oder sogar gefördert, haben dann irgendwann einen Präzedenzcharakter angenommen, auf den sich andere Großmächte, in dem Fall Russland, berufen. Das Völkerrecht ist da sehr gnadenlos. Entweder man hält sich gemeinsam dran oder aber es hat keinen Wert mehr. Und was wir derzeit sehen, ist letztendlich ein Rückschlag westlicher Völkerrechtspolitik auf den Westen selbst. Er hat die Lunte gelegt und bekommt nun dafür die Ernte, in Anführungsstriche. Nämlich, dass andere Staaten sich das als Vorbild nehmen und sagen, was die können im Westen, können wir auch. Wir lassen uns strategisch nicht mehr abhängen vom Westen. Das ist also das Riesenproblem, dass wir im Prinzip kein funktionierendes Völkerrecht mehr haben und schon gar keine funktionierende UNO mehr.
Dann kam das Referendum mit einer kolportierten 95-prozentigen Zustimmung, also für den Anschluss an Russland. Wie betrachten Sie rückblickend dieses Referendum? Also welche bindende Wirkung hatte es und wie fair war das?
Ja, auch da ist die Ferndiagnose. Ich war nicht zur Überwachung da bei dem Referendum. Punkt ist jeweils, ich glaube, das ist weitgehend unbestritten im Westen, dass es eine sehr, sehr große Mehrheit von Menschen auf der Krim gibt, die die Sezession wollten und die auch in die Russische Föderation wollten, was ja tatsächlich dann auch einen Verfassungsbruch darstellt mit Blick auf die ukrainische Verfassung. Aber die Sezession selbst ist, wie wir mit dem Kosovo-Urteil durch den Internationalen Gerichtshof gelernt haben, ist selber noch kein Völkerrechtsbruch, sondern die Umsetzung. Das heißt, nicht die Erklärung, sondern die Integration in die Russische Föderation stellt einen Völkerrechtsbruch dar.
Und möglicherweise auch das, was danach passiert ist. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland Anfang der Woche verurteilt, eben nicht wegen Annexion oder Eingliederung der Krim, sondern wegen dem, was danach kam. Also festgestellt wurden systematische Verletzungen der Menschenrechte, darunter Verschleppungen, Misshandlungen und Inhaftierungen. Welche Informationen haben Sie dazu?
Dazu habe ich ganz wenig Informationen. Ich habe das ebenfalls zur Kenntnis genommen vom Europäischen Gerichtshof. Ich kann dazu aber wirklich nichts sagen, weil ich mich mit der Frage gar nicht beschäftigt habe. Denkbar ist alles. Ich will nichts ausschließen, aber ich kann mich dazu nicht seriöserweise äußern.
Weiterer Vorwurf ist die Unterdrückung der ukrainischen Sprache in Schulen und ukrainische Medien. Genau das haben die Russen ja den Ukrainern auch vorgeworfen. Nehmen sich da beide Seiten nichts?
Man hat den Eindruck, dass die eine Seite das Gleiche macht wie die andere Seite. Im Westen wird natürlich nur die eine Seite kritisiert und nicht die andere Seite. Und die Russen kritisieren ihre Seite nicht, sondern die andere Seite. Das ist ein Spielchen, was da getrieben wird auf Kosten der Menschen in der Ukraine, auf der Krim und auch im Donbass. Ich finde, es darf nie zur Diskussion stehen, in welcher Sprache sich die Menschen unterhalten. Und das zu unterdrücken, das ist für mich, finde ich, das eine Menschenrechtsverletzung, egal welche Seite es macht. Und ja, es stand natürlich seitens der Ukraine von Anfang an im Raum, nach dem Putsch 2014, die russische Sprache zu verbieten, das ukrainische durchzusetzen. Das hat ja leider auch im Westen keine besondere Aufmerksamkeit erregt. Jetzt, wo das auf der Krim-Seite so festgestellt wird, erregt es Aufmerksamkeit. Also diese Doppelstandards lehne ich ab. Ich finde, es wird beides verurteilt. Es kann nicht sein, dass die Sprache, und es ist ja nicht irgendeine fremde Sprache, die importiert wurde, sondern es ist eine Sprache, das Russische sehr eng mit dem Ukrainischen, die in dem Raum sozusagen immer existierte. Und das zu verbieten, also damit schafft man Unmut. Damit schaffen die Ukrainer bei den russischsprachigen Ukrainern Unmut im Osten. Damit schaffen die Russen Unmut auf der Krim. Also völlig ohne Nöte.
In den vergangenen Wochen gab es mehrere Konferenzen. Auch der US-Verteidigungsminister soll zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder mit seinem russischen Kollegen gesprochen haben. Erkennen Sie diplomatische Bewegungen im Konflikt?
Das ist schwer zu sagen. Was man erkennt, ist, dass die ukrainische Seite zunehmend in die Defensive gerät. Wir hatten es vorhin zwar zu Recht darauf hingewiesen, dass die russische Schwarzmeerflotte unter Bedrängnis gerät im Schwarzen Meer. Schiffe auch teilweise, die Plattformen auch teilweise von Sewastopol abgezogen worden sind, weiter im Osten des Schwarzen Meeres. Aber das hat ja wenig Einfluss auf das Kampfgeschehen an Land. Das sind eher symbolische Erfolge für die Ukraine, aber es hat ja nicht wirklich Auswirkungen auf das Kampfgeschehen in Donbass oder in Saporischschja, in der Region. Da kann man feststellen, dass die Russen Schritt für Schritt Fortschritte machen, langsam, aber doch sehr beharrlich. Und da gibt es natürlich im Westen genauso wie in Kiew die Sorge, dass die Ukraine den Krieg verlieren könnte. Bei genauer Betrachtung bin ich auch der Überzeugung, dass die Ukraine keine Chance hat, egal wie viele Waffen geliefert werden. Letztendlich fehlt der Ukraine auch schon enorm Manpower, das heißt in vielen kampferfahrene Soldaten, die haben sie nicht mehr. Da muss jeder an der Front, der bis drei nicht auf dem Baum ist. Und das schafft natürlich riesige Opfer unter den Soldaten der Ukraine, weil sie nicht kampferfahren sind, weil sie nicht eine ausreichend gute Ausbildung bekommen haben, etc. etc. Also ich sehe die Ukraine nicht gewinnen. Im Gegenteil. Und das führt natürlich dann zu hektischer Diplomatie auf westlicher Seite, nachvollziehbar.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland verurteilt, das Land habe systematisch gegen Menschenrechte verstoßen. Russland ist allerdings seit 2022 nicht mehr Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention, da es aus dem Europarat ausgeschlossen wurde. Wir sprachen mit dem Politikwissenschaftler Dr. Alexander Neu. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Eurasiengesellschaft und war von 2013 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Herr Neu, herzlichen Dank.
Ebenfalls herzlichen Dank und auf Wiederhören.